HR Info. Hessen.
Der britische Reisekonzern Thomas Cook ist pleite und hat Insolvenz angemeldet. Ein Problem auch für die deutschen Tochterunternehmen mit Sitz in Hessen. Der Ferienflieger Condor und Thomas Cook Deutschland. Anfang der Woche hat die Meldung von der Pleite des Mutterkonzerns die Reisenden schockiert. Darunter auch viele hessische Urlauber. Sie müssen nun umbuchen oder in den Herbstferien daheim bleiben. Und mit diesem Thema starten wir die Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es fallen viele Reisen aus und das belastet nicht nur die Urlauber an sich, sondern auch die Mitarbeiter von Reisebüros. Denn die Passagiere melden sich nun aus Urlaubsregionen und fragen nach dem Stand der Dinge. Oder für die Kunden, die demnächst in den Urlaub fliegen wollen, müssen Reisen neu gebucht werden. Die Telefone in den Reisebüros stehen also nicht still. Andrea Bonhagen mit einem Einblick.
Das Reisebüro Claudia Schnell in Wiesbaden-Dotzheim hat Kunden, die gerade in Mexiko Urlaub machen. Eine Pauschalreise all-inclusive gebucht mit Neckar.
Wir haben Kunden in Mexiko, die leider jetzt das Hotel nochmal bezahlen mussten, um jetzt ihren Urlaub fortsetzen zu können. Die haben nachts mich kontaktiert hier per E-Mail, aber da war ich ja natürlich nicht da und konnte es nicht lesen. Am nächsten Tag haben sich die Wogen schon etwas geglättet gehabt und dann hatten sie schon bezahlt und versuchen jetzt erstmal noch ihren Urlaub, soweit es geht, zu genießen. Ja. Wenn es geht.
Gerade war ein Paar bei Claudia Schnell, das einen Urlaub auf Fuerteventura mit Neckermann gebucht hatte. Gemeinsam im Reisebüro wurde das Formular für die Rückzahlung ausgefüllt und gleich ein neuer Urlaub gebucht.
Gleiches Hotel, gleiche Zimmerkategorie, exakt das gleiche Datum habe ich jetzt über einen anderen Veranstalter bekommen.
An der momentanen Mehrarbeit verdienen die Reisebüros nichts. Im Reisebüro Kletti in Wiesbaden telefoniert Klaus Kletti gerade mit einer Kundin, die im Oktober mit Bucherreisen nach Malta fliegen wollte. Eine Pauschalreise. Er klingt ruhig und entspannt.
Ja, wir sind ja mittlerweile erprobt, wenn man das über viele Jahre macht. Und es ist natürlich für uns jetzt ganz wichtig, dass man die Kunden entsprechend betreut. Das ist ja eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum die Gäste ins Reisebüro kommen, weil hier hat man dann eben keine Warteschleifen, sondern Betreuung.
Zeit hat Klaus Kletti eigentlich nicht, denn jetzt sei es wichtig, schnell eine neue Reise für die Kundin zu suchen. Bucherreisen, Neckermann, Thomas Cook, Öger Tours und Air Marine fallen weg.
Aufgrund dieser Tatsache haben wir ja das Problem, dass auch Umbuchungen jetzt in großer Menge passieren werden und Neubuchungen. Und das bedeutet, jetzt ein paar Tage zu warten, wäre kontraproduktiv.
Die Meldung der Insolvenz kam für die Reisebüro Leiter überraschend. Bei Kletti war es eine Handynachricht, die ihn Montagmorgen um 5 Uhr weckte.
Dann musste halt erstmal alles schnell gehen, so nach dem Motto, kurzes Frühstück und schneller Bürogang.
Der Markt wird gerade durcheinander gewirbelt. Dass Große wie Neckermann oder Cook plötzlich keine verlässlichen Partner mehr sind, findet Claudia Schnell erschütternd. Sie könnte sich vorstellen, dass kleinere Anbieter jetzt Aufwind bekommen. Klaus Kletti hält es aber auch für möglich, dass sich Investoren für Thomas Cook Deutschland finden. Wird das Unternehmen nicht gerettet, könnten weniger Anbieter auf dem Markt am Ende höhere Preise bedeuten, fürchtet Kletti.
Mehr Arbeit für viele Reisebüros, denn die Reisen der Kunden fallen aus und müssen oft neu gebucht werden. Andrea Bonhagen war das mit einem Einblick. Seit Anfang der Woche haben also die Urlaubsreisenden Probleme mit ihren Reisen, egal ob noch zu Hause oder im Urlaub. Zwischenzeitlich musste auch Thomas Cook Deutschland mit Sitz in Oberursel Insolvenz anmelden und das gerade jetzt, wo die Herbstferien vor der Tür stehen. Lars Hofmann aus der HR Info Wirtschaftsredaktion haben wir gefragt, wie es denn nun über die Herbstferien mit den Reisen konkret aussieht.
Jetzt heißt es, bis einschließlich 13. Oktober geht hier gar nichts. Wer schon über Thomas Cook oder Tochterunternehmen Neckermann Reisen, Öger Tours, Bucherreisen gebucht hat, kann den Urlaub nicht antreten. Das bleibt jetzt erstmal 2 Wochen so, also im Grunde genommen den fast ganzen hessischen Herbstferien über. Das wird viele, glaube ich, treffen. Man kann im Moment auch gar nichts buchen. Klar ist aber mittlerweile, der Insolvenzversicherer, der hat zugesichert, dass es eben, wer angezahlt hat, wer schon vielleicht die ganze Reise bezahlt hat, dass der das Geld zurückbekommen soll. Und die Leute, das sind ja immerhin auch fast 100.000 Menschen noch, die schon in Urlaub sind im Moment, die können in ihren Hotels bleiben. Das wird bezahlt und der Rückflug wird auch bezahlt. Das hat der Insolvenzversicherer den Hotels beispielsweise zugesichert. Da gab es in den letzten Tagen auch Probleme. Da war zu hören, dass Reisende vom Hotel eine Rechnung präsentiert bekommen haben. Sie sollten doch zahlen, sonst müssten sie das Hotel verlassen. Wenn es jetzt glatt läuft, dann ist das nicht mehr so. Also der Insolvenzversicherer springt hier ein. Das ist das eine. Für die 2000 Beschäftigten bei Thomas Cook, allein 1000 in Oberursel, geht es jetzt immerhin bis Ende November weiter. So lange gibt es Insolvenzgeld. Das hat der Insolvenzverwalter zugesichert. Wie es aber ganz konkret eben mit Reisen, mit Buchen ab dem 14. Oktober weitergeht, das ist im Moment völlig offen.
Also es herrscht weiterhin Unklarheit. Wieso dauert das eigentlich so lange?
Der Insolvenzverwalter, das ist unter anderem Ottmar Herrmann, der schon Holzmann abgewickelt hat, muss man ja sagen. Der muss jetzt natürlich gucken, ist überhaupt Geld da? Was gibt es für Möglichkeiten? Und vor allem ganz wichtig, glaube ich, auch man versucht, Thomas Cook Deutschland aus dem Mutterkonzern in Großbritannien rauszulösen, damit nicht die Gefahr besteht, dass Geld von hier über den Kanal nach Großbritannien fließt, weil man sucht nämlich auch einen Investor. Man braucht Geld von außen. Und solange die Gefahr besteht, dass dieses Geld in Großbritannien versickert, investiert, glaube ich, niemand. Man hat sich somit also, glaube ich, 2 Wochen Zeit eingekauft, um diese Lage zu klären. Ob das reicht, das ist auch noch unklar.
Thomas Cook in Oberursel ist ja der eine Fall. Bei Condor ist die Lage etwas anders. Inwiefern?
Da sieht es wirklich ein bisschen anders aus. Da ist klar, dass es einen staatlichen Überbrückungskredit gibt. Das sind immerhin 380 Millionen Euro. Mit dem Geld kann man für die nächsten 6 Monate das Geschäft aufrechterhalten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für das Unternehmen mit insgesamt 5000 Beschäftigten, dass man in Anführungsstrichen Normalbetrieb da hat. Man hat aber eine ähnliche Situation wie bei Thomas Cook Deutschland. Man versucht sich aus dem Mutterkonzern rauszulösen. Man kann das hier ein bisschen anders machen, weil man eben nicht Insolvenz angemeldet hat. Und man sucht auch neue Investoren, neue Eigentümer. Also das läuft auch bei Condor. Das ist aber noch offen.
Lars Hofmann aus der hr-Info-Wirtschaftsredaktion über die Lage bei Condor und Thomas Cook Deutschland und was das für die hessischen Urlauber bedeutet, die eigentlich geplant hatten zu verreisen. Es war ein Schock für viele Beschäftigte, die Familien und die betroffenen Kommunen. Am Mittwoch hat die Geschäftsführung des Autozulieferers Continental bekannt gegeben, dass bis 2029 weltweit rund 20.000 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Besonders betroffen ist auch ein Standort in Hessen, und zwar Babenhausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Dort werden Anzeigeelemente, zum Beispiel Tachos, für Fahrzeuge hergestellt. Bis zu 2250 Arbeitsplätze stehen dort auf der Kippe. Petra Demand hat mit Betroffenen in Babenhausen gesprochen.
8 Uhr morgens vor dem Werkstor des Continentalwerks in Babenhausen. Die Beschäftigten aus der Frühschicht sind schon im Werk. Die Mitarbeiter aus Verwaltung und Entwicklung kommen gerade erst. Viele von ihnen haben die Nachricht über den drohenden Arbeitsplatzabbau aus den Medien erfahren. Was es für sie genau bedeutet, das hören sie in den 4 angesetzten Personalversammlungen. Entsprechend ist die Stimmung
getrübt. Würden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Sehr, sehr schlimm für die Region.
Es ist schon komisch, ne? Also man weiß ja nicht, was passiert, aber vor 10 Jahren hatten wir die Situation auch schon mal. Und ja, müssen wir einfach gucken, wie es läuft.
Die Stimmung ist halt niedergeschlagen, was soll man da sagen? Also wir schauen halt alle mal, wie es weitergeht.
Roland Weyert ist der Betriebsratsvorsitzende am Conti-Standort Babenhausen. Er ist am Stammsitz in Hannover gewesen und hat die Mitteilung der Geschäftsführung direkt mitbekommen. Dass die Belegschaft noch abwartend hoffnungsvoll ist, ist für ihn klar.
Die Kollegen aus der Entwicklung, die sind noch entspannt, klar, weil momentan damit noch keiner was anfangen kann. Die Geschäftsleitung sagt, man will die Kollegen an andere Standorte, in andere Gesellschaften überleiten. Und da bin ich mal gespannt, wo.
Da gibt es zum Beispiel Gesellschaften, die nicht tarifgebunden sind. Da werden ganz andere Löhne gezahlt. Gegen solche Transfers will sich der Betriebsrat vehement einsetzen. Noch schlimmer sieht es aber im Bereich der Fertigung aus. Der Vorstand will sie bis 2025, also innerhalb von 6 Jahren, komplett schließen. Grund für den Sparzwang? Einerseits die seit dem Dieselskandal generell kriselnde Automobilindustrie und dann die Tatsache, dass die Produkte, die in Babenhausen hergestellt werden, keine Zukunft haben. Das sind Anzeigeelemente für Fahrzeuge, zum Beispiel Tachos, aber eben analoge Tachos. Da der Trend aber zum Digitalen geht und Babenhausen in dem Bereich nicht wirtschaftlich arbeiten kann, ist für das südhessische Werk eben bald Schluss. Die Verantwortung dafür gibt Betriebsrat Weyert klar der Geschäftsführung.
Hier ist das Problem, wo unser Management nicht rechtzeitig etwas getan hat.
Roland Weyert fährt wieder nach Hannover. Dann beginnen die Verhandlungen zwischen der Geschäftsleitung und den Betriebsräten.
Wir werden um jeden einzelnen Arbeitsplatz hier in Babenhausen kämpfen. bis auf Messerschneider.
Besorgt und doch kämpferisch zeigt sich Babenhausens Bürgermeister Joachim Knoke. Immerhin ist Continental der größte Gewerbesteuerzahler und ein sehr wichtiger Arbeitgeber.
Das ist ein dickes Brett, das zu bohren ist. Das betrifft vielerlei Aspekte unseres Lebens hier, denn hier geht es um Menschen.
Nicht nur was die Gewerbe- und Einkommensteuer angeht, sondern auch das soziale Miteinander, in Vereinen zum Beispiel. Joachim Knoke will jetzt auch den Landkreis mit ins Boot holen und sehen, was sich noch ausrichten lässt. Das dürfte Betriebsrat Weyert freuen, denn in seinem Kampf um die Arbeitsplätze hat er die Politik fest mit eingeplant.
Bei Continental in Babenhausen sind 2250 Jobs in Gefahr. Petra Demand hat berichtet. Kommen wir zu einem anderen Thema. Es gibt neue Ereignisse um den Hauptverdächtigen im Mordfall Walter Lübcke, den getöteten Kasseler Regierungspräsidenten. Es geht um einen Geheimbericht des Verfassungsschutzes und darin stehen Angaben zum Hauptverdächtigen im Mordfall Lübcke, Stefan Ernst. Und wie der Name schon sagt, ist der Bericht eigentlich geheim, doch ein Abgeordneter der Grünen hat Angaben aus diesem Bericht veröffentlicht. Und zwar in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk. Und das hat für viel Aufregung im Hessischen Landtag gesorgt. Aus Wiesbaden, Nikolas Busch.
In dem Geheimbericht des Verfassungsschutzes geht es um die Neonazi-Szene in Nordhessen von 1992 bis 2012. 11-mal wird in dem Bericht auch Stefan E. erwähnt, der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Aus welchem Zeitraum diese Einträge stammen und in welchem Zusammenhang sie stehen, war für die Öffentlichkeit allerdings bis heute unklar. Der Zeitraum ist jedoch wichtig, könnte er doch Aufschluss darüber geben, wie lange der Verfassungsschutz Stefan E. auf dem Schirm hatte. Am Vormittag sagte der Grünen-Abgeordnete Jürgen Frömmrich dem hr über die 11 Einträge:
Wir wussten darüber, die Akten haben ja dem NSU-Untersuchungsausschuss, aber auch der Parlamentarischen Kontrollkommission vorgelegen. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Das ist Aufgabe von parlamentarischer Kontrolle, intensiv zu schauen, wenn es Berichte gibt, wo etwas nachzuarbeiten ist, das zu tun. Wir haben das getan. Die Nennungen sind 11 in einem Zeitraum von 1993 bis 2004. Und das habe ich mir genau angeschaut und auch vom Innenministerium da noch einmal die Informationen bekommen.
Des Weiteren stehe in der Akte über Stefan E.,
dass er in diesem Zeitraum noch aktiv gewesen ist. In diesem Zeitraum ist die Akte auch noch angewachsen über ihn. Das sind Informationen, die aus dem Polizeibereich kommen, wegen Waffenaffinität. Und dann sind keine Informationen mehr verwertbar in diese Akte hereingekommen. Und im Jahre 2004 ist Schluss.
Die Freigabe für diese Informationen habe er aus dem Innenministerium bekommen, versicherte Frömmrich. Als dieses Interview bei der Debatte zu Rechtsextremismus im Plenum bekannt wurde, gab es bei der Opposition durchweg großen Aufruhr. Der SPD-Abgeordnete Günther Rudolph sagte:
Der Abgeordnete Frömmrich, wie andere Kollegen des Hauses Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission, hat in Akten geschaut und zitiert daraus öffentlich aus Geheimakten nach angeblicher Erlaubnis des Innenministers. Gestern hat die Kollegin Faeser, und habe ich in diese Akten reingeschaut, in Akten, ich darf nicht sagen welche, ausdrücklich wurde uns gesagt, das sind Geheimakten.
Man erwäge deshalb zu überprüfen, ob Frömmrich Geheimnisverrat begangen habe, so der SPD-Politiker. Auch die Linke und die FDP zeigten sich im Plenum empört. In der Aufregung ging ein bisschen unter, dass CDU-Innenminister Peter Beuth während der Debatte die Informationen Frömmrichs in einem wichtigen Punkt bestätigte.
Ich sage Ihnen 11-mal in einem Zeitraum von 1993 bis 2004. Ich finde, dass das eine wesentliche Information ist, die am Ende die Skandalisierungsversuche, die wir in diesem Vorgang haben, dann auch ein Stückchen zurechtrückt.
Ebenfalls am Rande blieb eine Nachricht, die die Linke verkündete. Die Rechtsextremisten Stefan E. und Markus H. sollen 2018 an einer AfD-Demonstration in Chemnitz teilgenommen haben. Von offizieller Seite gab es bisher dazu aber noch keine Bestätigung.
Aufregung bei der Opposition im Hessischen Landtag. Geheime Angaben zum Hauptverdächtigen Stefan Ernst im Mordfall Lübcke wurden aus einem Geheimbericht veröffentlicht. Nikolas Buschlüter berichtete aus Wiesbaden.
HR Info, Hessen.
In Fulda ist die Deutsche Bischofskonferenz zu Ende gegangen. 65 katholische Bischöfe haben über mögliche Veränderungen in der Kirche beraten. Die Bischöfe nennen diesen Veränderungsprozess den synodalen Weg. Es ging aber auch um Konsequenzen aus der Studie zum Missbrauch in der katholischen Kirche und es ging um den Klimaschutz. Petra Klostermann.
Zur Entschädigung der Missbrauchsopfer haben die Bischöfe zwei Alternativen ausgearbeitet. Entweder soll jeder Betroffene eine Pauschale von 300.000 Euro bekommen oder ein gestaffeltes Schmerzensgeld. Aber wie das Ganze genau gehandhabt werden und woher das Geld dafür kommen soll, ist noch unklar. Zum Abschluss der Bischofskonferenz sagte Reinhard Kardinal Marx:
Es ist keine Entscheidung gefallen. Es sind sehr viele Fragen noch offen. Rechtlicher, finanzieller Art. Aber der Wille, sich diesem Thema zu stellen, ist weiterhin da. Nur, wenn Sie genauer hinschauen in die Problematiken, auch die Diskussion, dann werden Sie hoffentlich erkennen, dass es so einfach, indem man einfach eine Summe nennt und damit dann weggeht, so einfach geht es nicht.
Mit großer Mehrheit beschlossen haben die Bischöfe aber, dass sie die Strukturreform der katholischen Kirche nun angehen wollen. Nachdem Papst Franziskus die deutschen Bischöfe vor Alleingängen gewarnt hatte, wollen die Bischöfe ihren sogenannten synodalen Weg als Anregung für die Weltkirche verstanden wissen.
Die Kirche ist ja keine Pyramide, da ist die Spitze und da sind die übrigen Außenstellen sozusagen, sondern ein Miteinander, ineinander von Universal- und Auskirche. Und der Papst ist nicht einfach identisch mit der Universalkirche. Er ist das Fundament dafür, dass wir zusammenbleiben. Deswegen ist die Einheit mit ihm absolut substanziell.
Im Hinblick auf die Amazonas-Synode zum Klimaschutz, die demnächst in Rom stattfinden soll, machten die Bischöfe Vorschläge, wie kirchliche Einrichtungen umweltfreundlicher werden können. Sie befassten sich auch mit bioethischen Fragen wie der Organspende. Kardinal Marx sagte:
Das ist uns schon wichtig, einmal die Organspende. Da bleiben wir bei unserer Überzeugung, dass hier die Freiwilligkeit Vorrang hat, dass die Organspende ein Akt der Nächstenliebe sein kann und auch in der Regel ist und wir dazu ermutigen, aber dass das freiwillig geschehen muss.
Auch die aktuell diskutierte Frage zur Abtreibung behinderter Kinder beschäftigte die Bischöfe.
Die pränatale Diagnostik im Sinne des Bluttests, da bleibt einfach unsere Sorge, dass hier durch verschiedene Maßnahmen das behinderte Leben doch als weniger wert erscheint als ein nicht behindertes Leben. Und das kann nicht dem Menschenbild unserer Gesellschaft entsprechen, dem Christentum erst recht nicht.
Bis zur nächsten Herbstvollversammlung haben die Bischöfe noch viel zu tun.
Die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda ist nun zu Ende gegangen. Welche Themen besprochen wurden und was beschlossen wurde, dazu haben wir Reporterin Petra Klostermann aus Fulda gehört. Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Andreas Heigen. Vor einem Jahr hat die neue Frankfurter Altstadt offiziell Eröffnung gefeiert. Mit einem großen Bürgerfest, mit Theater, Musik und einer spektakulären Drohnenlichtshow über dem Main. Vorausgegangen waren aber jahrelange heftige Diskussionen über Sinn und Zweck dieses Projekts und die Finanzierung. Die Bauarbeiten haben die Stadt geschätzt 200 Millionen Euro gekostet. Und mit der Eröffnung gingen die Debatten dann weiter. Viele Gebäude wie die Goldene Waage, das prachtvollste, aufwendigste Haus in der Altstadt, waren noch nicht fertig, Gastronomie und Ladenflächen nicht vermietet. Kritiker sprachen von Leerstand. Reporterin Marie-Katharin Form berichtet, wie sich die Altstadt seitdem entwickelt hat.
Schulklassen, Seniorengruppen, Touristen aus aller Welt schlängeln sich durch die Gassen der neuen Altstadt, vorbei an den historisch anmutenden bunten Fassaden. Ob man die Altstadtarchitektur nun mag oder nicht, sie ist auf jeden Fall ein Touristenmagnet, lockt jeden Tag tausende Besucher an, sagt Thomas Feder, der Geschäftsführer der Frankfurter Tourismus und Kongress GmbH.
Man merkt natürlich hier in der neuen Altstadt derzeit einen hohen Anteil von deutschen Touristen, auch viele von der Region oder von der näheren Region, die hier sind, aber auch eine starke Zunahme jetzt gerade von den Märkten aus Asien. Also Japaner, Chinesen reagieren sehr stark auf diese neue Altstadt. Amerikaner, Briten sind an dem Thema hoch interessiert. Insgesamt dieses ganze Traditionelle wird bei Städten unheimlich begrüßt, als Reisemotiv wird es angesehen.
Er geht davon aus, dass die romantischen Fachwerkfassaden das Image von Frankfurt verändern werden, als Kontrast zu den Bänkertürmen der Skyline. Vom Touristenansturm profitieren vor allem die Gastronomen und Geschäfte in der Altstadt. Für viele Händler lohnt sich das Geschäft. Sie bringen Andenken, Schmuck und Kleidung unters Volk. Aber auch ein Barbier, eine Apotheke und ein Metzger haben sich angesiedelt. Im Erdgeschoss des Roten Hauses verkauft Stefanie Fries Fleisch- und Wurstwaren an Gäste aus aller Herren Länder.
Ich hatte vor 2 Tagen Kunden da, Deutsche, die leben in Dubai. Die haben bei uns traditionell Frankfurter Würstchen eingekauft. Wir haben Engländer, Amerikaner, wir hatten Australier, die haben Fahrradtouren durch ganz Europa gemacht. Die haben hier ihre Würstchen geholt, haben vor unserem Laden gefilmt.
Doch nicht alle Produkte sind gefragt. Ein Dessous-Geschäft musste nach ein paar Monaten schon wieder schließen, zu wenig Kunden. Für die Räume wurde ein anderer Mieter gefunden. Statt Dessous gibt's jetzt Kindermode. Die Ladenflächen in der Altstadt sind mittlerweile alle vermietet, die 80 Wohnungen verkauft, sagt Projektleiterin Marion Spanier-Hessenbruch von der Dumrömer GmbH.
Fast alle Einheiten sind bezogen, also die Gewerbeeinheiten tatsächlich alle im Erdgeschoss, bis auf eine an der Braubachstraße. Das Historische Museum bereitet gerade auch den Umzug vor, hier in die Goldene Waage. Erstes und zweites Obergeschoss gibt es das Bürgerhaus des 17. Jahrhunderts demnächst zu besichtigen.
Am Hühnermarkt, im hellblauen Haus namens zur Flechte, sind Türen und Fenster noch geschlossen. Hier soll ein Kiosk entstehen, ein traditionelles Frankfurter Wasserhäuschen. Doch zu sehen ist davon noch nichts. Ein paar Meter weiter eine Baustelle. Vor einem Gewölbegang steht ein rot-weißes Absperrgitter.
Das ist das letzte Puzzlesteinchen hier, was diese Wegeverbindung angeht, von der Brauberstraße in die Altstadt, direkt durch dieses historische Gewölbe. Wir mussten dort die Decke erneuern, weil die marode war. Und die wird jetzt wieder schön durchgepflastert. Und dann kann man hoffentlich zum Weihnachtsmarkt da auch wieder durchlaufen.
Es ist also viel passiert in der neuen Frankfurter Altstadt. Doch fertig ist sie ein Jahr nach der Eröffnung immer noch nicht. Und ein Problem bleibt ungelöst: öffentliche Toiletten für die vielen Besucher. Die sind nicht eingeplant. Die Stadt überlegt jetzt, an anderen Orten in der Innenstadt Toilettenanlagen einzurichten. Doch in der neuen Altstadt selbst wird es wohl kein stilles Örtchen geben.
Reporterin Marie-Kathrin Fromm über die neue Altstadt in Frankfurt und wie sich die Altstadt seit Eröffnung entwickelt hat. Jetzt kommen wir zu einem Naturthema, und zwar geht es jetzt um den Urwald in Hessen. Im Hinterlandswald des Taunus, der liegt oberhalb von Rödesheim, dort dürfen sich nämlich mehr als 2000 Hektar Laubwald frei entwickeln. Das Land Hessen verzichtet nämlich darauf, hier Holz zu schlagen. Und zwar geht es darum, dass die Bäume so alt werden, wie sie nur können. Wie so ein Stück Wildnis aussieht, das berichtet Birgitta Söhling, die ist nämlich für uns durch diesen Urwald der Zukunft gestreift.
Wir bahnen uns einen Weg durchs Unterholz. Brombeerranken reißen an meiner Jacke. Rechts und links ragen Baumriesen in den Himmel. Eichen und Buchen, die mindestens 160 Jahre alt sind. Nico Eidenmüller von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt legt den Kopf in den Nacken, um fast ehrfürchtig hinaufzuschauen.
Es ist einfach auch schon was sehr Berührendes, wenn man vor so einem Baum steht und sich schon mal vorstellt, was hat der schon alles erlebt. Und da wäre es natürlich auch wünschenswert, wenn wir unseren nachkommenden Generationen die Möglichkeit geben, sowas noch erleben zu können.
Als vor 2 Jahren der Sturm Erik hier durchgefegt ist, hat er den Schopf einer mächtigen Buche so heftig gezwirbelt, dass der Stamm wie ein Streichholz zerborsten ist. Neugierig will ich näher rangehen, um in das Dickicht der Zweige zu spähen. Doch Nico Eidenmüller hält mich zurück. Zu gefährlich. Das Totholz kann abbrechen. Vielleicht scheuche ich auch neue Bewohner auf.
Diesen mächtigen Kronenabbruch, der bietet natürlich auch sehr, sehr wichtige Habitate, beispielsweise für die Wildkatze, die dann in diesen Stamm hinaufgehen kann, um dann dort oben ihre Jungen großzuziehen.
Mehr als 2000 Hektar Staatswald sind im Kammerforst und am Weißen Turm oberhalb von Rüdesheim künftig sich selbst überlassen. Die Förster greifen nur noch dort ein, wo sie Wege verkehrssicher machen müssen, sagt Martin Schlimmermann.
Wenn Sie hier reinschauen, sehen Sie überall Stämme, die schon die Rinde verloren haben und dann schräg stehen und natürlich vergehen können.
Hier im Hinterlandswald des Taunus sind manche Hänge so schroff, dass sie ohnehin seit Jahrzehnten nicht mehr bewirtschaftet wurden. Knorrige Traubeneichen wachsen zwischen Felsbrocken, überzogen von einem samtigen Pelz aus Moos- und Rentierflechte. Der Urwald der Zukunft wird strukturreich sein, erklärt Nico Eidenmüller.
Wir finden da riesige alte Bäume neben alten zerfallenen Bäumen und ganz jungen Bäumen. In Naturwäldern hat man festgestellt, dass es bis zu 300 Strukturen gibt, die dann auch Lebensräume darstellen für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten.
Wie gut die kleinen Buchen, Kirschen oder Ahornsprösslinge, die hier gerade von selbst auszutreiben beginnen, dem Klimawandel standhalten, kann heute niemand sagen. Ob der Naturwald mehr CO2 bindet als ein Wirtschaftswald mit schnell wachsendem Nadelholz, das zu Bauholz verarbeitet wird, ist ebenfalls umstritten. Forstamtsleiter Jörg Deutschländer-Wolf sieht die nachhaltige Forstwirtschaft jedenfalls auch in der gesellschaftlichen Verantwortung, den Rohstoff Holz zu liefern, nachdem es eine hohe Nachfrage gibt.
Jeder Fässmäher, den wir hier nutzen, mit ganz kurzen Transportwegen hier verarbeiten, ist deutlich besser aus meiner Sicht als jeder Fässmäher, der über tausende Kilometer auf welchem Weg auch immer hier rein importiert werden muss.
Allerdings ist Hessen waldreich genug, um es sich leisten zu können, 5% der Fläche als Naturwald auszuweisen.
Hessen-Reporterin Birgitta Söhling über den Hinterlandswald im Taunus. Der wird sich nämlich selbst überlassen und darf so wachsen und sich entwickeln, wie er will. Ein Projekt ist das für ein bisschen mehr Urwald in Hessen. Und das war die Sendung HR Info Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung, die gibt es übrigens auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de. Ihnen wünsche ich noch ein schönes Wochenende.